Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Und ich freue mich heute sehr, denn mit gerade mal Mitte 20 ist meine heutige Gästin um die Welt gereist und hat 5 der Klimakipppunkte besucht, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu verschaffen. Was das mit diesen Kipppunkten auf sich hat, das werden wir gleich besprechen. Sie hat außerdem die betroffenen Menschen vor Ort persönlich getroffen und mit ihnen gesprochen. Und über diese Erfahrungen und über ihr Buch, das in dieser Woche erscheint, gerade jetzt wird es heißen, sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist, Luisa Schneider. Luisa, grüß dich, hallo.
Hallo, schön dabei zu sein.
Luisa, du kommst aus der Eifel. Ich kenne mich da relativ wenig dort aus, ich war da glaube ich auch noch nie, da bist du zumindest geboren. Stimmt es denn, dass du schon als Kind die Natur schon immer sehr geliebt hast und deine Zeit auch lieber draußen als drinnen verbracht hast?
Oh ja, zu 100%. Schon damals, als ich ganz klein war, bin ich schon total gerne mit meinem Opa damals rausgegangen in den Wald und wir haben immer darauf gewartet, zum Beispiel, dass ein Fuchs mal vorbeikommt oder dass wir Rehe sehen, so um 5 Uhr morgens, so total, so ein bisschen abenteuerlich damals. Und man ist immer auf Bäume geklettert und bin auch sehr Fußball begeistert.
Wirklich?
Ich habe schon früh angefangen Fußball zu spielen, bis ich dann 16 war und einen Kreuzbandriss hatte. Dann war die Karriere vorbei. Ja, und ich glaube, all das zusammen hat mich immer sehr an die Natur, ans Draußensein gebunden.
Mhm. Kannst du dich noch an deinen persönlichen Kipppunkt erinnern oder an dem du dir zum allerersten Mal Gedanken darüber gemacht hast, was eigentlich so gerade mit unserer Welt passiert? Stichwort Klima.
Ja, ich glaube, also bei mir gab es verschiedene Kipppunkte, die mich immer so ein bisschen weiter, sage ich mal, auch fallen ließen in eine gewisse Richtung. Und zwar war, glaube ich, mein erster Kipppunkt so ein bisschen 2018, als ich zufälligerweise in den ersten Klimastreik reingelaufen bin. In Koblenz war das damals auf dem Rathausplatz. Und dann erklärte da irgendwie eine 14-Jährige auf der Straße, was es mit der Klimakrise auf sich hat. Und dann habe ich dort auch zum allerersten Mal von Kipppunkten überhaupt gehört und war so, hä? Warum weiß ich davon nichts? Warum habe ich damals nicht im Erdkundeunterricht irgendwas davon erfahren? Und dann war mein zweiter Kipppunkt quasi die Ahrtalflut dann 3 Jahre später, 2021 im Juli, als ja bei mir quasi, kann man fast sagen, im Hintergarten die Fluten nicht nur ganze Häuser und Brücken mit sich gerissen haben, sondern eben auch so viele Menschenleben. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist mein persönlicher Kipppunkt, das ist mein Weckruf, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich aufklären, jetzt möchte ich mich zu 100% mit dem Thema befassen.
Von da an wurdest du dann tatsächlich auch laut, kann man sagen, hast dich auch im Orga-Team der Klimastreiks in Stuttgart beteiligt, warst da mit auf der Bühne und hast dich da auch zum ersten Mal vor Menschen gezeigt. Und dann kam tatsächlich der Tag im Juli 2022, da hat bei dir das Telefon geklingelt und Greenpeace war dran. Erzähl mal.
Ja, das war total verrückt. Also ich habe eben dann nach der Ahrtalflut mich wirklich wie so ein Hechtsprung einfach mit dem Thema Klimakrise beschäftigt und habe dann auch gleichzeitig total viel angefangen, ich sag mal, im Studium darüber zu recherchieren. Ich habe habe Medienwirtschaft studiert und das hat auch sehr viel so in die Richtung Journalismus mit dabei. Habe dann gleichzeitig angefangen, beim SWR zu arbeiten und so weiter und habe immer mehr wirklich so diesen Klimajournalismus da mich rein verfrachtet, sag ich mal. Und dann habe ich gleichzeitig angefangen, viel auf Social Media zu posten, immer kleine aufklärerische Videos über eben die Klimakrise oder Teilaspekte der Klimakrise, so dass es irgendwie auch witzig mit Humor, aber gleichzeitig auch ne, diesem Infotainment aufbereitet ist. Mhm. Darüber wurde dann Greenpeace auf mich aufmerksam. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr später, also wie du gesagt hast, im Juli 2022, Schnapszahl, der 7.7. war es, kann ich genau sagen, habe ich dann den Anruf bekommen von Greenpeace, die dann gesagt haben, ey Luisa, wir verfolgen dich schon die ganze Zeit hier auf den Straßen oder auf Social Media und du machst eine coole Arbeit. Wir haben hier dieses Projekt, wo wir gerne zu 5 verschiedenen Klimakipppunkten, also Schlüsselregionen unseres Planeten reisen wollen würden. Und du würdest da super reinpassen, so als Journalistin, als Moderatorin, als roter Faden für diese Reisen, um sie danach eben dann auch als Stimme von einer jüngeren oder jüngeren Generation dann auch zu kommunizieren. Ja, also da hat alles angefangen.
Was für ein Moment, oder? Also was geht da in einem vor? Denkt man dazu, das ist ein Scherz, da will mich jemand veräppeln? Oder war dir das gleich ganz klar, dass da was Ernsthaftes dahinter ist?
Also am Anfang konnte ich das noch gar nicht so richtig glauben. Also ich habe mich da, kann ich auch genau sagen, das war in München am Hauptbahnhof. Mhm. Es war ein Spätsommertag, es war ziemlich heiß. Ich habe mich dann erstmal auf den Boden sacken lassen, habe meinen Rucksack geholt, habe mich da drauf gesetzt und habe erstmal den Kopf in meine Hände sinken lassen, einfach weil dieses Projekt so mega groß ist. Ne? Also da ruft dich einfach plötzlich jemand an und sagt dir, hey Luisa, du wirst quasi eine Art Weltreise machen, aber in Extremregionen reisen, also wirklich da, wo die Regenwälder in Bränden stehen, da, wo das Eis am Abschmelzen ist, da, wo die Winde stärker wehen, da, wo das Wasser ansteigt. Also das war schon dann auch heftig. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefühlt, als ob man mir, ich glaube, so Matrix-Vergleich ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen überspitzt, aber so ein bisschen blaue Pille, rote Pille, so was willst du? Mhm. Willst du lieber quasi hier in deiner deutschen Traumwelt verweilen oder willst du doch dann erkennen, wie die Welt wirklich tickt und wie die Klimakrise auch an anderen Ecken und Enden nicht mehr nur zögerlich irgendwie anklopft, sondern bereits die Türen eingetreten hat?
Mhm. Sag mal, bist du davor in deinem Leben schon öfter oder viel gereist oder war das für dich das erste Mal, dass du tatsächlich so lange und so weit von daheim unterwegs bist?
Ich war schon früher quasi viel unterwegs, auch zum Beispiel mit meiner Familie. Ich komme aus einer klassischen Camperfamilie, ne? Also wir waren sehr viel, ich sag mal, mit Zelten unterwegs, im Wohnmobil damals unterwegs und das dann immer mehrere Wochen, aber halt selten, sage ich mal, getrennt dann eben von meinen Geliebten, von meiner Familie, von meinen Freunden, von all den Personen, mit denen ich normalerweise mein Leben verbringe. Also das war dann eben das Einzige, wo ich dann gesagt habe, boah, okay, das ist auch heftig, ne? Also so weit weg zu sein und dann eben getrennt von all den wichtigen Menschen in deinem Leben.
Mhm. Du hast auf jeden Fall nicht lange gefackelt, du hast relativ schnell Ja gesagt. 5 Wochen später ging es dann auch schon los. Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten?
Also das war tatsächlich alles so ein bisschen kurzfristig. Das, also wie du sagst, es ging einfach nach ein paar Wochen ging es direkt schon los. Und vorbereitet habe ich mich dann in dem Sinne, dass ich halt recherchiert habe. Ich habe geguckt, okay, was genau wird mich da erwarten? Was sind Kipppunkte? Nee, das wusste ich eben dann schon vorher, aber so, was sind natürlich die Einreisebedingungen? Worauf muss man natürlich achten? Was passiert da zum Beispiel gerade in Brasilien? Welche mafiösen Strukturen zum Beispiel stecken gerade hinter den Waldbränden dort und den Brandrodungen, die ja auch gerade in diesem Jahr wieder total heftig geworden sind? Oder ich habe dann natürlich direkt erstmal meine ganzen Impfungen auffrischen müssen. Mhm. Auch das ein wahnsinniges Privileg, dass ich einfach dann ne, mit meinem Impfpass zur nächsten Station rennen konnte und habe gesagt, okay, pass mal auf, ich brauche hier nochmal irgendwie eine Impfung gegen Gelbsucht oder so oder mhm. Gelbfieber. Mhm. Genau, dann habe ich noch schnell meinen Reisepass erneuern müssen auf Eilantrag und dann ging es eigentlich schon los. Es war sehr, sehr viel in kürzester Zeit zu bewältigen, aber man hat es dann auf jeden Fall doch hinbekommen und dann ging es los mit einem Hechtsprung, ja.
Und man kann tatsächlich sagen, und das ist das Spannende an der Geschichte, dass da wirklich 2 Generationen von KlimaaktivistInnen unterwegs sind, waren, auf Reisen gegangen sind. Du warst nämlich nicht allein. Du bist mit dem Naturfotograf Markus Marte unterwegs gewesen, der irgendwie seit 30 Jahren auch schon für Greenpeace unterwegs ist und die Welt im Wandel auch schon ganz gut kennt. Und dann ging es für euch zu diesen großen Kipppunkten, also quasi die Schlüsselregionen, die sich auf unserer Erde befinden. Jetzt musst du uns nochmal ganz kurz aufklären, was es mit diesen Kipppunkten denn wirklich auf sich hat.
Ja, genau. Also Kipppunkte ist ein sehr, sehr großes Konstrukt auf jeden Fall. Kipppunkte kann man sich so ein bisschen runterbrechen und so ein bisschen erklären in dem Sinne, dass es Punkte in unserem Klimasystem sind, die, wenn wir sie einmal überschreiten, nicht mehr rückgängig zu machen sind, also irreversibel sind. Und zum anderen, wenn wir sie überschreiten, auch unser Leben hier konkret in Deutschland, wo sitzt du gerade, in München?
Genau.
Konkret in München könnten diese Kipppunkte dein Leben auf den Kopf stellen. Und zwar kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Wasserglas, was normalerweise mittig auf einem Tisch steht. Das ist unser Klimasystem, wie es normalerweise sein sollte, einfach ne, stabil. Durch aber voranschreitende Treibhausgasemissionen in unserer Erdatmosphäre wird jetzt dieses Wasserglas Stück für Stück ein bisschen weiter zur Tischkante geschoben, bis es irgendwann kippelt, fällt, das Glas zerbricht zu Boden, das Wasser ist ausgelaufen, das Wasser kann nicht zurück ins Glas. Mhm. Einen solchen Kipppunkt kann man sich, oder haben wir dann zum Beispiel dokumentiert im brasilianischen Regenwald. Der brasilianische Regenwald wird jetzt nämlich immer trockener, immer dürrer durch die Klimaerhitzung und wird zu einem Punkt gebracht, bis er kippt, dass er sich in eine Art Savanne verwandelt, in eine Art Wüste verwandelt. Und das wäre erstmal nicht rückgängig zu machen. Er würde die Fähigkeit verlieren, sich selber zu regenerieren. Und damit würden wir einen gigantischen CO2-Speicher verlieren, die sogenannte grüne Lunge unseres Planeten. Und das würde dann zum Beispiel auch dazu führen, dass Eis schneller abschmilzt, zum Beispiel in der Arktis, dass Gletscher schneller abschmelzen, dass aber auch Winde sich zum Beispiel verändern, Meeresströmungen sich verändern, aber gleichzeitig zum Beispiel auch Korallenriffe schneller ausbleichen, auch ein weiterer Kipppunkt. Und so kann man sich Kipppunkte ein bisschen so vorstellen wie ein Domino. Ne? Wenn ein Kipppunkt kippt, also zum Beispiel der Regenwald kippt, dann kommt der nächste Dominostein, der Gletscher, der schneller abschmilzt, dann würden dadurch eben Meeresströmungen sich verändern, der würde auch noch kippen und gleichzeitig würde sich einfach quasi unser Klimasystem ganz neu ausrichten und das so rapide, so schnell, so radikal, dass wir uns Menschen erstmal gar nicht so schnell darauf anpassen können. Und deswegen sprechen wir immer davon, dass es sich dadurch einfach wirklich rapide und schnell Veränderungen in unserem Leben auswirken würden. Mhm.
Also quasi Punkte unseres Klimasystems, die, wenn wir sie mal überschritten haben, eigentlich nicht mehr so wirklich rückgängig zu machen sind. An welchen Orten, Luisa, ist dir denn persönlich bewusst geworden, ach herrje, das sollte hier vielleicht nicht so sein, wie es ist?
Ich glaube, das war bei mir auf jeden Fall der Regenwald. Aha. Das war wirklich unsere allererste Station. Das war dann im September 2022. Und wirklich nach 2 Stunden nach Ankunft stand ich da schon mitten im brennenden Regenwald in der ersten großen Brandrodung, die wir dokumentiert hatten. Ich habe davor noch schnell irgendwie meine Sneaker gegen ansatzweise feuerfeste Schuhe eingetauscht. Aber dann stehst du da plötzlich und hörst dieses Knacken der Bäume, siehst, wie sie umfallen, um dich herum sprühen die Funken, der Rauch legt sich tief in deine Lunge, der Ruß auf deine Augen, du fängst an zu husten, deine Augen tränen, du schaust nach oben, über dir fliegen brennende Vögel. Und da habe ich dann echt die Hände über den Kopf zusammengefaltet und habe mir gedacht, nee, wie sind wir hierher gekommen? Wie kann es sein, dass es hier brennt? Wie kann es sein, dass es nach all den Jahrzehnten immer noch brennt und es einfach nicht aufhört? Und wie zur Hölle können wir das noch aufhalten? Mhm. Vorher waren das eben so ganz weit entfernte Zahlen und Fakten. Ne? Wir sprechen hier von 300 Fußballfeldern die Stunde. Das kann sich ja kein Mensch wirklich vorstellen, ne, was das wirklich bedeutet. Aber dort ganz konkret, als du dann die Hitze gespürt hast, dann hast du verstanden, ja, das ist Leben. Und dann war es plötzlich greifbar, dann war es plötzlich nah, dann war es plötzlich bei dir. Mhm. Und diese Verbindung möchte ich gerne auch dann raustragen an die Menschen. Mhm.
Genau an diesem Ort hat der Naturfotograf Markus Maute meiner Meinung nach ein sehr gewaltiges Bild mit dir und der Kulisse um dich herum gemacht, das tatsächlich genau diese Beschreibungen widerspiegelt, wie es sich anfühlt, dort quasi zu stehen. Dass der Regenwald vor allem ja für Tierfutter, also für Fleisch gerodet wird, das ist, glaube ich, noch nicht allen so wirklich bekannt, aber es kommt immer mehr zum Vorschein. Was sagst du denn, müssen wir vielleicht generell tatsächlich unsere Gewohnheiten in der Richtung ändern, um solche Flächenbrände zu vermeiden?
Ich denke schon auch, dass man natürlich was auf einer individuellen Konsumebene tun kann. Also jeder von uns, ne, möchte ich natürlich dazu ermuntern, möchte ich einladen, immer die nachhaltigere oder bessere Entscheidung zu treffen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Wir haben nicht alle irgendwie die Möglichkeit, zum Beispiel mehr Geld auszugeben für nachhaltigere Produkte oder unseren Lebensstil in eine andere Richtung umzuverändern, einfach weil es uns selber vielleicht nicht möglich ist. Was ich aber, wo ich wirklich ermutigen möchte, dass wir das wirklich, wirklich auch tun, ist, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam handeln, dass wir uns mobilisieren, uns Kampagnen und Initiativen und auch Organisationen anschließen, dass wir uns wirklich auch wieder als politische Bürger und Bürgerinnen verstehen und dass wir dem auch dann nachgehen. Weil ich glaube, auf einer individuellen Ebene, da können wir natürlich etwas tun, aber das Problem dahinter mit den Waldrodungen ist sehr systematisch. Natürlich können wir auf unseren Fleischkonsum achten und tendenziell auf jeden Fall weniger Fleisch essen. Ich zum Beispiel bin Vegetarierin. Ich kann auf Käse nicht verzichten. Ich liebe Käse. Dadurch kann sich natürlich auch sehr, sehr viel verändern. Und wenn man die Industrie und die Struktur und die Systematik dahinter versteht, dann kann man da auch auf jeden Fall ansetzen. Was ich aber auch sagen möchte, ist, warum ich gerade so ein bisschen kritisch, sage ich mal, auf dieser Konsumebene bin, ist immer, dass wir uns dann so ein bisschen gegenseitig befeuern mit diesen gegenseitigen Schuldzuweisungen von wegen, was, du isst immer noch Fleisch oder wie, du kaufst immer noch die in Plastik verpackte Gurke und was, du putzt dir noch nicht deine Zähne mit der neuesten Bambuszahnbürste. Und ja, diese Konsumentscheidungen sind wichtig, die sind auch gut und nachhaltig zu leben ist natürlich besser als nicht nachhaltig zu leben. Aber das Problem ist, dass damit die großen Verschmutzer, die eigentlich hinter der Klimakrise stehen und das Ganze zu verantworten haben, ungeschoren davonkommen, weil wir einfach den Fokus auf uns ziehen und den Fokus von den großen Verschmutzern verlieren. Mhm. Wir reden hier von Zahlen. 100 Konzerne auf unserem Planeten sind für über 71% der weltweiten Treibhausgasemission verantwortlich. Gerade mal 100 Konzerne. Und wenn wir nochmal ein bisschen auf dieser faktischen Ebene bleiben, gerade mal 1%, superreichen 1% unseres Planeten stoßen doppelt so viele Treibhausgase aus als die ärmste Hälfte unseres Planeten. Und diese Verhältnisse sich mal vor Augen zu rufen, da merken wir, okay, es sind nicht wir alle gleichermaßen, die irgendwie für diese Klimakrise verantwortlich sind, sondern es sind eben diese 100 Konzerne und es sind eben diese superreichen Menschen, die durch dieselben Industrien, die durch dieselben klimaschädlichen Industrien überhaupt in erster Linie so reich geworden sind. Und wenn wir die adressieren, wenn wir dann zusammenkommen und dann sagen, okay, so, wir haben alle unsere Verantwortung zu tragen, wir haben alle einer gewissen Pflicht nachzugehen und dann wirklich dort die Verantwortung, ich sag mal, da Druck auszuüben, das ist, glaube ich, das Richtige, anstatt sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verlieren.
Wichtig sind tatsächlich aber auch solche Gespräche, wie wir sie heute führen, um überhaupt mal eine Klarheit darüber zu erhalten, was auf dieser Welt eigentlich genau passiert. Du hast gerade vorhin eben gemeint, dass du in Brasilien im Regenwald zum allerersten Mal gemerkt hast, da stimmt irgendwas nicht. Gab es noch andere Momente auf deiner Reise, andere Kipppunktebenen, wo du wirklich tatsächlich Schlimmes gesehen und erlebt hast?
Ja, ich glaube, der zweite Punkt, wo mir einiges klar geworden ist, sage ich mal, ich rede da auch gerne, schreibe ich auch in meinem Buch von Brillen, von Sonnenbrillen, die ich auf meiner Nase sitzen habe. Und als ich in Deutschland war, war mir gar nicht bewusst, dass ich quasi hunderte Sonnenbrillen auf meiner Nase trage, die mir meine Sicht auf die Welt mit all ihren Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen und Unterdrückungssystematiken nicht erkenne, die mir einfach meine Sicht verdunkelt hat. Und durch all diese Begegnungen mit den Menschen, durch die Orte, durch die Gespräche, wurde mir eine Sonnenbrille nach der anderen von der Nase gezogen. Und ich glaube, ein Dutzend Sonnenbrillen wurden mir dann von der Nase gezogen, als ich in Senegal war. Denn ich glaube, krassere Auswirkungen hinsichtlich der Klimakrise habe ich noch eigentlich auf keinem Punkt, in keiner Region so gesehen wie dort, wo das Wasser ansteigt, wir Strände und Häuser verschwinden sehen, wo Flutkatastrophen an der Tagesordnung stehen, wo die Hitze, die Dürre einfach unerträglich ist, weil wir uns nicht flüchten können in klimatisierte Räume und wo Sturmfluten einfach wirklich gegen die Häuser reinbrechen. Und da ist einfach eine Zerstörung, eine Verwüstung an der Tagesordnung, wie wir sie hier erstmal nur erahnen können. Ich meine, wir schauen jetzt natürlich hier nach Osteuropa. Wir haben es gesehen in Österreich, in Bayern. Wir haben es auch gesehen in Bulgarien und Ungarn. Es steht alles unter Wasser, Überschwemmungen sondergleichen. Aber dort ist das eben schon lange Tagesordnung, seit Jahrzehnten jetzt schon. Und wir müssen hier dann auch darauf achten, dass wir sprechen ja immer irgendwie davon, dass Senegal oder generell auch viele Länder Afrikas sogenannte arme Länder sind. Und im Vergleich dazu wäre eben Deutschland ein reiches Land. Aber dieses arm und reich, da müssen wir eigentlich dahinter blicken und müssen das nochmal hinterfragen. Warum eigentlich? Warum sagen wir arm oder reich? Denn ein Politikwissenschaftler, Michel Parenti, sagt, arme Länder sind nicht unterentwickelt, sie sind überausgebeutet. Und diese Ausbeutung von Ressourcen, die wir auch hier nach Europa nach wie vor weiterhin verschiffen, die haben dazu gesorgt, dass Menschen sich zum Beispiel da aus den Krisen nicht rauskaufen können, die ihre Häusereien nicht einfach direkt wieder aufbauen können, sie keine Dämme und Deiche bauen können, um sich vor den Katastrophen zu schützen oder Infrastrukturen, die zum Beispiel auch bei Überflutungen direkt wieder, ich sag mal, straßenfrei machen können und so weiter und so fort. Und deswegen sehen wir da wirklich einfach durch diese angehende und jahrhundertelange Ausbeutung einfach wirklich die krassesten Verhältnisse der Klimakrise. Und das war wirklich sehr, sehr heftig.
Du hast gerade schon so ein bisschen die Menschen angesprochen, die eben an diesen Klimakipppunkten leben. Und das finde ich tatsächlich in deinem Buch auch besonders spannend, wenn du dich genau mit diesen dann vor Ort auch noch unterhältst. Quasi an Orten, wo die Klimakrise die Tür schon eingetreten hat, wo man eigentlich im Grunde nicht mehr viel machen kann. Erzähl uns mal, wen du da alles getroffen hast. Welche Geschichten haben dich denn da am meisten beeindruckt oder vielleicht auch entsetzt?
Ich habe zum Beispiel in Senegal Yero und Moussa kennengelernt, zwei einfach herausragende Menschen, die sich wirklich für Gerechtigkeit vor Ort einsetzen, die das mit der Klimakrise total durchstiegen haben und verstanden haben und deswegen Kampagnen, Initiativen und Organisationen da aus dem Boden gestampft haben. Und zum Beispiel waren wir mit Yero zusammen in einem Camp, also in einem Lager, und zwar für klimageflüchtete Menschen, die an der Küste Senegals, wie gesagt, durch heftige Sturmfluten zum Beispiel alles verloren haben. Also das ist unfassbar, welche Zerstörung man da sieht. Und dann wurden sie eben in Lager verfrachtet, aber jetzt schon vor eben 5 Jahren, die da aber immer noch verweilen müssen, weil immer noch keine Häuser neu aufgebaut wurden und sie einfach keine Möglichkeit haben, anders zu leben. Und dann sind wir in dieses Lager zum Beispiel gegangen und ich habe dagegen die Hauswände mal so angeklopft und es hat sich angefühlt wie Pappmaché tagsüber, sei es dort zu heiß, nachts sei es zu kalt, sagen uns die Menschen, und Wasser kommt auch nur alle paar Tage. Und vielleicht auch, um an dieser Stelle nochmal gerade anzuknüpfen, ich habe dann zum Beispiel in diesem Lager gestanden und konnte überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie eigentlich über diese Menschen auch in Deutschland hier getitelt wird. Da geht es um Migrationsströme, da geht es um Flüchtlingswellen, da werden ja die Menschen an sich plötzlich zur Naturkatastrophe herbeibeschworen. Aber dort vor Ort waren es eben Menschen, Gesichter, Menschen, die nicht gehen wollten, aber gehen mussten, die alles verloren haben, aber wegen einer Krise, die sie noch nicht einmal kreiert haben, die sie nicht zu verantworten haben, aber am meisten drunter leiden. Und gerade diese Menschen vor Ort, zum Beispiel in diesem Camp, haben wir Maman kennengelernt. Und sie hat uns mit breiten Armen empfangen, in ihrem Zelt eingeladen, zu Tee eingeladen, mit uns Essen geteilt. Und ich habe sie angeguckt und habe fast angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, mein Gott, du lebst hier in den absolut widrigsten Bedingungen, in den absolut widrigsten Situationen und trotzdem bist du so unheimlich gebend und wohlwollend und lädst uns ein und teilst noch deine letzten Ressourcen mit uns. Also ich habe da wirklich Menschen kennengelernt, die unter den widrigsten Situationen und Bedingungen die absolut stärksten und resilientesten Gemeinschaften bilden. Und das gibt mir eben so Hoffnung, dass wenn wir irgendwie die ganze Zeit über eine sogenannte Klimakatastrophe reden oder irgendwie dann so dieses Weltuntergangsgefühl haben, dann müssen wir auch fragen, wo kommt das überhaupt her? Was sind das für Narrative? Weil da wird ja ganz oft dann irgendwie uns so eine Welt vorgespielt, so eine Art Dystopie von wegen, oh Gott, und irgendwann hauen wir uns mit unserem Nachbarn um den letzten Tropfen Wasser und schlagen uns gegenseitig die Birne ein oder was. Und dort vor Ort sehen wir eben, nee, das Narrativ stimmt nicht, weil die Menschen dort schon gefühlt alles verloren haben, aber trotzdem gemeinsam dort sitzen, trotzdem in Harmonie leben und die absolut stärksten Gemeinschaften haben, noch viel stärker als unsere Gesellschaft in Deutschland, die sich ja gerade so dermaßen spaltet, wie wir es jetzt die letzten, ja, ich sag mal 70 Jahre nicht erlebt haben. Das macht mir einfach Hoffnung, das lässt mich wirklich auch sehr zuversichtlich in eine Zukunft blicken, die vielleicht dann auch nochmal multiplizierte Krisen hervorbringen wird.
Übrigens auch Menschen, die trotz aller Widrigkeiten auch mutig in die Zukunft blicken. Du hast es gerade beschrieben. Woher kommt dieser Mut? Woher kommt diese Einstellung, diese positive Einstellung? Obwohl es ja eigentlich, wenn man sich's genau ansieht, keine positive Einstellung geben sollte dort in diesen Regionen.
Also ich habe ja gerade eben schon mal von Musa erzählt und Musa ist einfach ein krasser Typ. Also ich habe noch nie einen solchen Menschen kennengelernt. Und er hat mir zum Beispiel auch erklärt, dort vor Ort, es geht in Senegal nicht mehr um Hilfeleistungen. Es ging nie um Hilfe. Es geht ihnen um Gerechtigkeit. Es geht ihnen darum, dass in ihrer Vergangenheit diese Menschen sehr, sehr oft auch durch Rassismus unterdrückt wurden, dass ihnen sehr, sehr viel genommen wurde durch den Kolonialismus, durch stetige und immer noch andauernde Ausbeutung, dass ihnen deswegen die Ressourcen fehlen und auch die finanziellen Ressourcen, um sich eben ein Leben aufzubauen in einer Krise, die dort eben nun mal viel heftiger zuschlägt als bei uns in Europa. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass er, ich sag mal, die Richtigen in Verantwortung zieht. Er mobilisiert die Menschen, er klärt die Menschen auf, er zeigt, wie es wirklich funktionieren kann. Ich sag mal zum Beispiel Hand in Hand, sich einen Gemeinschaftsgarten aufzubauen mit Saatgut, was so viel effizienter ist als das Saatgut, was ihnen damals auch durch Kolonialmächte gegeben wurde, wo dann gesagt wurde zum Beispiel, ach nee, ihr jetzt hier Senegalesen, ihr werdet nicht mehr einfach nur Obst und Gemüse anbauen, sondern hier wird jetzt, ich sag mal, plantagenweise Erdnüsse angebaut, um sie dann zu transformieren zu Erdnussöl. Und Erdnussöl macht ganz schön viel Geld und Profit und das können wir ja dann gut verschiffen. Aber die Menschen vor Ort konnten dann dadurch nicht mehr überleben mit dem, was sie hatten. Und so hat zum Beispiel Musa auch Strukturen aufgebaut, um den Menschen etwas zurückzugeben. Und er netzwerkt total, damit eben auch, ich sag mal, der globale Norden beziehungsweise einfach auch Menschen aus den Industrienationen wie Deutschland oder Großbritannien oder ich sag mal einfach jetzt tendenziell Europa, dass dort Ressourcen dann zurückverlagert werden. Und diese Zuversicht beziehungsweise einfach diese wie soll ich sagen, diese Kraft, die dahinter ist bei Musa. Also wenn man ihn reden hört, das ist unfassbar, weil er einfach merkt, das, was da passiert, das ist einfach ungerecht. Und wenn wir die Klimakrise aus einer Linse der Gerechtigkeit angehen, dann merken wir, dass wir nicht dieselbe Welt einfach nur in Grün schaffen können, sondern dass wir grundlegend, ich sag mal, Strukturen des Kolonialismus, der Kapitalismus, aber auch der weißen Vorherrschaft entwurzeln müssen, um die Menschen zurückzugeben. Und alle Lösungen sind eigentlich da. Mhm. Sie müssen einfach nur angewendet werden. Die Pläne müssen durchgesetzt werden und nicht weiterhin blockiert werden.
Mhm. Luise, jetzt hast du uns, aber auch ganz vielen anderen KlimaaktivistInnen einen ganz besonderen, wichtigen Erfahrungswert voraus, weil du eben nicht nur aus der Theorie sprichst, sondern wirklich auf Fakten parat hast, dadurch, dass du die Welt gesehen hast, wie man sie normalerweise nicht sieht. Jetzt schreibst du in deinem Buch auch, dass es nie zu spät sein wird, um gegen diese Klimakrise vorzugehen. Was sagst du denn, wie viel Zeit haben wir denn deiner Meinung nach, um dem Schlimmsten zu entgehen?
Also wir sprechen ja hier gerade eigentlich von diesem goldenen Jahrzehnt, ne? Also dieses Jahrzehnt, darin entscheidet sich wirklich, wie viele Kipppunkte werden wir noch überschreiten, wie viele Treibhausgasemissionen werden wir noch in die Erdatmosphäre ausschleudern, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie viele Freiheiten werden wir aber dann auch noch haben in Zukunft? Wie viel können wir da noch schützen? Oder wie viele Katastrophen und Krisen lassen wir ungehindert einfach nur auf uns zurollen? Das hier ist jetzt das heilige Jahrzehnt und hier kommt es wirklich drauf an, dass gehandelt wird. Aber, und das finde ich immer, ist so wichtig zu sagen, gerade in dieser Klimabubble, in dieser Nische, reden wir viel von Zeitskalen und Zeitfenstern und Handlungsfenstern und diese limitierte Möglichkeit zu handeln. Aber ich finde, das ist auch irgendwie fehlführend oder fehlleitend, weil die Katastrophen haben schon an allen Ecken und Enden des Planeten zugeschlagen. Und jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt ist ja soweit, jetzt ist ja der Klimazug abgefahren, jetzt können wir ja eh nichts mehr machen, also machen wir einfach weiter. Ja. Genau, dann machen wir doch einfach so weiter wie bisher, so Status quo ist doch gut. Das ist keine Option. Und die Menschen vor Ort zeigen uns eben, dass es keine Option ist, sondern sie leben, wie gesagt, schon, sie leben diese Krisen, aber gehen gemeinsam dagegen vor. Und das finde ich einfach wahnsinnig hoffnungsvoll. Und dass wir eben auch wirklich erkennen, dass all diese Kämpfe, also nicht nur Klima, sondern auch zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit oder Rassismus und andere, ich sag mal, Kämpfe, dass sie eigentlich alle miteinander verbunden sind und eins sind. Und je mehr Kämpfe wir zusammen kämpfen, desto höher ist unsere Möglichkeit oder auch die Chance, alle gleichermaßen dann auch zu bewältigen. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so hoffnungsvoll. Das ist etwas, was ich dann auf diesen Reisen irgendwann nach etlichen Regionen, die wir besucht haben, dann verstanden habe. So, wow, es hat ja alles miteinander zu tun mit dem Klima. Weil Klima nicht irgendwie der Elefant im Raum ist, sondern Klima ist der Raum, in dem wir uns bewegen. Und das fand ich unfassbar wirkungsmächtig, das zu verstehen.
Wir haben über ganz viele Erlebnisse von dir natürlich jetzt nicht sprechen können in der Sendung, weil da einfach auch die Zeit nicht ausreichen würde. Ich darf tatsächlich deswegen nur dein Buch empfehlen, gerade jetzt, dass in dieser Woche in den Buchhandel des Vertrauens kommt. Ich habe es sehr genüsslich durchsuchtet und fand es unfassbar spannend und bereichernd für mich persönlich. Und das kann ich eigentlich jedem nur da draußen empfehlen. Luise, eine Frage habe ich noch zum Schluss, die stelle ich all meinen GästInnen in dieser Sendung, auch heute an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Wow, was bedeutet für mich Glück? Um ehrlich zu sein, ich glaube, Glück bedeutet für mich geben, etwas zu geben. So zum Beispiel, ich kann es direkt sagen, ich war zum Beispiel heute mit 200 SchülerInnen in der Universität in Hamburg und ich habe dort Informationen geteilt. Ich habe dort meine Show gehalten. Ich habe ja quasi aus dem Buch eine Show gemacht, 2 Stunden, und führe die Menschen mit mir auf eine Reise, auf eine Bildungsreise um die Welt sozusagen, und habe deswegen gegeben und ich habe so viel zurückbekommen von all diesen wunderbaren Schüler und Schülerinnen, die mir einfach so unglaublich um die Arme und Schultern gefallen sind, die sich bedankt haben, die gesagt haben, boah, ich habe das jetzt endlich mal verstanden mit diesem Thema, mit der Klimakrise oder Klimagerechtigkeit, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist eben mein Inbegriff von Glück, etwas zu geben und dann aber im Rückzug quasi oder in der Rückkopplung dessen doppelt so viel zurückzubekommen. Und das ist einfach das Schönste der Welt.
Sehr schön. Bildungsreise durch die Welt, hast du gerade gesagt, live auf der Bühne. Das ist natürlich nicht nur in Hamburg heute der Fall gewesen, sondern das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten in ganz Deutschland der Fall sein. All die Termine zu diesen Shows, in Anführungsstrichen, sage ich mal, gibt's bei uns im Netz auf egofm.de. Da haben wir alle mal zusammengestellt. Da gibt's auch dann direkt die Links zu den Tickets. Dein Buch ist empfohlen worden, nicht nur von mir, sondern auch von vielen KollegInnen, die es hier gelesen haben. Gerade jetzt, warum wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen, auch ab sofort im Buchhandel. Luisa, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Ich freue mich auch wahnsinnig. Dankeschön, Dominik. Vielen Dank. Schön, dass du mein Buch schon gelesen hast.
Natürlich. Vielen Dank.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.